Nächster Halt, Universität.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts 9b. Heute sprechen wir über ethische Überlegungen zur Sicherheitspolitik und Digitalisierung in der Europäischen Union. Und dazu haben wir uns Elisa Orru eingeladen. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Vielleicht können Sie sich gerade mal kurz vorstellen, unseren HörerInnen.
Ja, sehr gerne. Erstmals vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Elisa Orru, wie Sie schon auch gesagt haben. Ich bin Privatdozentin für Philosophie an der Universität Freiburg und ich forsche zur Ethik der künstlichen Intelligenz, zur Sicherheitspolitik der EU und zu Theorien der Legitimität rechtlicher politischer Ordnungen. Wie Sie auch sehen, arbeite ich sehr interdisziplinär. So meine Forschung bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Ethik, politischer Philosophie und Rechtsphilosophie. Ich habe auch eine interdisziplinäre Ausbildung. Ich habe Philosophie studiert als Hauptfach an der Universität Mailand. Habe danach in Jura promoviert an der Universität Pisa, war in der Zeit der Promotion aber auch schon viel hier in Deutschland, habe längere Forschungsaufenthalte am Max-Planck-Institut für internationales Strafrecht und für Völkerstrafrecht hier in Freiburg verbracht. Auch am Max-Planck-Institut in Heidelberg war ich und natürlich auch an der Universität Freiburg. Und seit 2013 bin ich hier an der Uni Freiburg als wissenschaftlicher Mitarbeiterin tätig. Ich habe in verschiedenen EU-Projekten gearbeitet, die auch sehr interdisziplinär ausgerichtet waren. Und zuletzt habe ich hier ein ethischen Teilprojekt geleitet, von einem größeren EU-Projekt über Digitalisierung und oder auch neue Ansätze in der Sicherheitspolitik der Europäischen Union.
Ja, genau, das stimmt. Da kommen wir vielleicht später auch noch drauf zu sprechen. Vielleicht fangen wir erstmal mit so den Basics an, was künstliche Intelligenz angeht. Was genau sind denn künstliche Intelligenz? Vielleicht können Sie das nochmal so kurz zusammenfassen, wie man das überhaupt definieren kann?
Ja, also es gibt viele Definitionen von künstlicher Intelligenz. Die sind auch sehr unterschiedlich und leider gibt es keine Definition, die allgemein anerkannt wird als die richtige Definition von künstlicher Intelligenz. Ich sage gleich auch ein paar davon, ein paar Beispiele davon. Aber eine Sache, die diese ganzen oder die meisten von diesen Definitionen gemeinsam haben, ist, dass sie auf dem Vergleich mit der menschlichen Intelligenz aufbauen. Zum Beispiel eine sehr bekannte Definition von KI besagt, dass künstliche Intelligenz die Kunst ist, Maschinen zu bauen, die Funktionen ausführen, die Intelligenz erfordern würden, wenn sie von Menschen durchgeführt wären. Oder eine etwa neuere Definition von künstlicher Intelligenz besagt oder beschreibt diese Funktionen ein bisschen näher, ein bisschen mehr im Detail und sagt zum Beispiel, dass künstliche Intelligenz Systeme sind, die in der Lage sind, deren Umgebung wahrzunehmen. Das ist auch eine menschliche Tätigkeit oder eine menschliche Funktion, dass sie diese Umgebung auch interpretieren können und dass sie in der Lage sind, Handlungsempfehlungen oder Entscheidungen zu treffen aufgrund von diesen Funktionen, die sie im Vorfeld ausgeführt haben. Also künstliche Intelligenz an sich ist nichts Neues. Die Forschung über künstliche Intelligenz hat schon in den 50er Jahren begonnen. Es hat sich aber verändert, die Art und Weise, wie diese Systeme funktionieren und auch, was man mit künstlicher Intelligenz meint. Nämlich am Anfang waren künstliche Intelligenzsysteme Systeme, bei denen man die Regeln schon einprogrammiert hat, wonach sie funktionieren sollten. Ich mache ein paar Beispiele von großen Erfolgen von diesen ersten KI-Systemen. Also es gibt ein Sprachsystem namens Eliza, das wurde in den 60er Jahren entwickelt und es konnte ein Gespräch mit einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin simulieren. Und es war für die Zeit sehr, sehr verblüffend, weil dieses System tatsächlich also Antworten liefern könnte und auch eine Gesprächsführung durchführen könnte, die sehr ähnlich war an einem echten Gespräch mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin. Ein anderes großer Erfolg von der KI war Ende der 90er Jahre, als ein KI-System namens Deep Blue in der Lage war, den Schachweltmeister zu schlagen. Das war auch wirklich ein sensationelles Ereignis für die Zeit. Und so verblüffend oder auch beeindruckend diese Leistungen sein konnten, waren beide basierten beide darauf, dass man dieses System die Regeln eingegeben hat, einprogrammiert hat. Sie hat denen zum Beispiel Regeln einprogrammiert, wie sie auf bestimmte Aussagen reagieren sollten. Oder bei dem Schachspielsystem hat man dem System einfach die ganzen Regeln des Schachspiels beigebracht, des Schachspielens beigebracht. Da hat aber seit Mitte der 2000er Jahre eine Wende stattgefunden. Und diese Wende ist dem sogenannten maschinellen Lernen geschuldet. Oder haben wir zu verdanken, je nachdem, wie man das sieht. Was ist dann passiert? Also was ist der große Unterschied da? Dass man aufgehört hat, dieses System den Regeln vorzugeben und diese Regeln einzuprogrammieren, sondern den Systemen einfach große Mengen an Daten gegeben hat und gezeigt hat, was die richtigen Ergebnisse sind. Aber es hat denen nicht mehr beigebracht sozusagen oder einprogrammiert, was sie dazwischen machen sollen. Also diese Systeme, also die aktuellen KI-Systeme, sind dank Deep Learning oder maschinellen Lernens in der Lage, selbst zu lernen. Und das war ein großer Durchbruch und die meisten KI-Systeme, die wir heute verwenden, basieren auf maschinellen Lernen. Und auch wenn wir heute KI sagen, dann meinen wir meistens Systeme, die auch in der Lage sind, selbst zu lernen.
Okay, und meine Frage wäre dann, gibt es sozusagen da auch dann eine moralische Anforderung an eine künstliche Intelligenz oder ist es jetzt per Definition erstmal nicht enthalten, dass diese künstlichen Intelligenzen auch ein Verständnis haben von moralischem Denken?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Also es gibt eigentlich zwei Arten, wie man Ethik und künstliche Intelligenz in Verbindung bringen kann und in Verbindung bringt. Die eine ist, sich zu fragen, welche ethische Fragen stellen sich in Verbindung mit der Verwendung von diesen Systemen. Und das andere ist, was man zum Beispiel vermehrt mit Robotern versucht, ist auch eine gewisse Ethik bei diesen Programmen einzuprogrammieren. Wobei es dann wirklich fraglich ist, ob man sowas wirklich anfordern kann. Ne? Aber man kann auf jeden Fall die Systeme so programmieren, dass sie auf bestimmten Situationen in einer Art und Weise reagieren, die uns als Menschen moralischer erscheint. Ich beschäftige mich vor allem mit der ersten Art und Weise von Ethik der KI. Also wie kann man sich, welche ethische Fragen stellen sich in Verbindung mit der Verwendung von diesem System? Vielleicht kann ich auch ein paar Beispiele machen, dann wird alles auch konkreter. Also, wir verwenden heute KI eigentlich in unserem Alltag schon, ne? Also, und sehr, sehr ausführlich. Wenn wir zum Beispiel ein Navigationssystem verwenden, dann ist KI natürlich da, also spielt da natürlich eine Rolle. Oder wenn wir auch einfach eine Suche in Internet mittels eine Suchmaschine starten, da ist auch künstliche Intelligenz am Werk. Oder alleine, wenn schon unsere Sucheinträge vervollständigt werden, das macht auch künstliche Intelligenz. Sprachassistenzsystemen, die berühmten Alexa, Siri und so weiter, sind auch durch KI gestützt. Und natürlich Gesichtserkennungssystemen, die wir zum Beispiel bei Fotoprogrammen oder Fotoalben einsetzen können, die sind auch KI gestützt. Sogar Saugroboter sind KI gestützt. Und wenn wir jetzt uns zum Beispiel das Beispiel von Sprachassistenzsystemen vornehmen, dann sehen wir, dass da eigentlich auch schon ein paar Vorteile damit verbunden sind, ne? Diese Systeme können uns eigentlich unterstützen bei der Durchführung von alltäglichen Aufgaben, uns ein bisschen Arbeit abnehmen. Oder wenn wir an den Saugrobotern denken, dann können sie uns auch vielleicht eher langweilige Tätigkeiten abnehmen, ne? Und unsere Arbeit dann reduzieren. Aber das sind auch häufig Risiken damit verbunden. Wenn wir jetzt auch noch wieder zu den Sprachassistenzsystemen kommen, dann fällt schon auf, ne? Ich habe zwei davon, die zwei berühmtesten wahrscheinlich genannt, Alexa und Siri. Man könnte auch noch Cortana von Microsoft nennen. Und es fällt auf, dass sie alle weibliche Namen haben. Google Assistant ist eine Ausnahme, aber auch bei Google Assistant ist die voreingestellte Sprache, eine weibliche Sprache, genauso wie bei allen diesen anderen Systemen. Und es gibt eine wunderschöne Studie von der UNESCO, die heißt "At Blush If I Could", also ich würde rötern, wenn ich könnte. Und das ist eine Studie, die eben von dieser Feststellung ausgegangen ist, dass anscheinend die Vorstellung herrscht, dass Assistenzaufgaben von Frauen durchgeführt werden sollten. Und die Studie beschäftigt sich mit den Gründen davon und kommt zu dem Schluss, dass es auf jeden Fall auch damit zu tun, dass es so also eine Vorstellung gibt, dass Frauen besser geeignet wären für bestimmte Aufgaben, die damit zu tun haben, eben andere Menschen zu unterstützen, zur Verfügung zu stehen und höflich und nett zu sein. Es gab auch ein tolles Beispiel von einem früheren Navigationssystem, das eigentlich auch eine weibliche Stimme hatte und dann aber eingestellt werden musste und mit einer männlichen Stimme ersetzt werden musste, weil eigentlich, wenn es darum geht, Anweisungen zu geben, dann war damals eben eine männliche Stimme als ja, geeigneter angesehen. Genau, und einerseits könnte man sagen, okay, das sind Stereotypen oder Verzerrungen, die in der Gesellschaft schon da sind. Und das ist der Grund, warum sie auch wieder da auftauchen. Aber andererseits tragen diese Systeme dazu bei, dass diese Verzerrungen oder Stereotypisierungen auch verstärkt werden könnten, ne? Und wenn wir darüber nachdenken, dass heute diese Sprachassistenzsystemen in vielen Häusern ja zum Haushalt gehören und dass vielleicht auch Kinder da aufwachsen und von Anfang an daran gewöhnt sind, mit diesen Systemen zu interagieren, dann können wir auch sehen, dass eigentlich ja auf der Hand liegt, dass das Risiko da ist, dass einfach diese Systeme bestimmte Ungerechtigkeiten oder Diskriminierungsmustern oder eben Verzerrungen, die schon da sind, keine Frage, aber dass sie die auch noch verstärken könnten. Das Schöne an der Ethik der KI ist, dass es aber auch die Bemühung dabei ist, auch Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Und zum Beispiel in dem Fall von den Sprachassistenzsystemen hat sich schon was geändert. Da sind auch schon, also die meisten Hersteller haben darauf reagiert und haben auch voll funktionsfähige männliche Stimmen zu den Systemen hinzugefügt. Und seit Sommer 2020 hat zum Beispiel auch Alexa eine männliche Stimme und reagiert auch auf den männlichen Namen Sigi. Das heißt, also es sind schon Änderungen möglich und Verbesserungen möglich, aber es ist natürlich wichtig, dass wir dranbleiben, ne? Und dass auch eine gewisse gesellschaftliche Sensibilität dafür gibt und auch, dass diese Debatten geführt werden.
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, Sie beschäftigen sich dann auch nicht nur mit der Verwendung von künstlichen Intelligenzen, sondern evaluieren dann auch so die Programmierung von den künstlichen Intelligenzen. Also inwiefern, das haben Sie ja jetzt schon angesprochen, mit der Diskriminierung, die dann eben auch gerade darin enthalten sein kann schon. Also weil ja natürlich immer am Anfang trotzdem ein Mensch sitzt, der vielleicht dann eben ein eurozentrischer weißer Mann ist, der das einprogrammiert. Und beschäftigen Sie sich dann auch mit Fragen der Diskriminierung bei KI-Systemen und inwiefern das in der Programmierung schon enthalten sein kann?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine große Frage und eine sehr wichtige Frage. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Es ist häufig vorgekommen, dass Gesichtserkennungssysteme oder sogar auch Seifenspender nicht auf dunkle Haut reagieren. Oder wenn sie überhaupt darauf reagieren, dass sie dann zu viel ungenauere Ergebnisse führen. Es gibt eine ehemalige MIT-Studentin, die auch die AI Justice League, denke ich, heißt sie, gegründet hat. Und sie macht ein schönes Beispiel. Also sie setzt sich vor eine Kamera, die eigentlich, also mit einem KI-gestützten Gesichtserkennungssystem funktioniert. Sie setzt sich da vorne und sagt, Hallo Kamera. Und die Kamera erkennt sie gar nicht. Also das System springt gar nicht an. Dann steht sie auf, da setzt sich hin ihre Kollegin, die also ein weißer Mensch ist, und das System fängt sofort an zu funktionieren. Dann setzt sie sich nochmal hin, das System reagiert immer noch nicht, sie nimmt eine weiße Maske, stellt sie auf und dann fängt das System an zu funktionieren. Es gab auch für eine Weile, ging durch die Presse der Fall von einem Seifenspender, der eigentlich gar keine Seife rausgibt, wenn eine schwarze Hand darunter gestellt wird, aber zum Beispiel mit einem weißen Papierblatt doch funktioniert. Das Problem ist gemeinsam, also ist im Grunde dasselbe Problem, diese Systeme werden mit Datenbanken trainiert, die nur oder überwiegend Daten und Beispielen von weißen Menschen enthalten. Und das bringt mich zu zwei wichtigen Punkten. Einer Punkt ist erstens, also dieses Ethics by Design Ansatz hat wirklich als Kern die Idee, dass man wirklich schon bei der Programmierung anfangen soll. Also nicht erst am Ende, sondern sich diese Fragen schon bei der Programmierung stellen soll und die Systeme so bauen, dass sie diese Diskriminierungen und diese Probleme vermeiden. Nicht, weil man am Ende dann dazukommt und sagt, okay, das und das müssen wir ändern, sondern weil man das von Anfang an wirklich mitgedacht hat. Und der zweite Punkt, der für mich sehr wichtig ist, ist, dass man an diesem Beispiel sieht, dass das Problem nicht nur ein ethisches Problem ist, sondern auch ein Problem der Genauigkeit. Also es wird häufig gesagt, naja, wenn wir zu sehr auf Ethik aufpassen, dann müsste man bei der Genauigkeit der Ergebnisse einbüßen. Und das ist gar nicht der Fall. Also wenn man hier ein Ethics by Design Ansatz verwendet hätte und schon von Anfang an auch diversere Datenbanken eingesetzt hätte, dann wäre man auch zu besseren Ergebnissen gekommen, ne? Also es ist überhaupt nicht so, dass Ethik unbedingt Erfolge hemmend sollte, sondern im Gegenteil kann wirklich auch einfach zu besseren Ergebnissen führen.
Ja, ich würde nämlich auch sagen, wenn der Seifenspender auf gewisse Hände nicht reagiert, dann ist es ja auch kein gutes Ergebnis. Also das ist ja dann schon auch verbesserungswürdig.
Auf jeden Fall, ja.
Das heißt, da sind dann auch die Entwickler dafür verantwortlich, würden Sie sagen, für so, dass es eben kein, also dass es das System dann diskriminierend ist, würden da zum Beispiel diversere Entwicklungsteams auch schon zu einer Lösung beitragen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist sicherlich ein Punkt, ein wichtiger Punkt. Man kann auch eigentlich keine Automatismen voraussetzen. Ne? Es ist nicht automatisch so, weil mehr Frauen oder mehr diverse oder diversere Menschen auch zu der Entwicklung beitragen, dass automatisch auch die Ergebnisse besser sind. Aber auf jeden Fall ist es ein Faktor, der dazu beitragen kann. Dazu ist es vielleicht wichtig, anzumerken, dass weltweit 90% der KI-EntwicklerInnen Männer sind. Also nur 10% sind aktuell Frauen. Und zum Beispiel ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Vorschlag von dieser UNESCO-Studie, die ich schon erwähnt habe, ist, dass eben durch Bildung Frauen und Mädchen ermutigt werden oder einfach in der Lage gesetzt werden, auch für solche Berufe einzutreten, einfach damit die Teams diverser sind.
Vielleicht würde ich sogar schon mal weitergehen zu der Europäischen Union. Sie haben da ja auch ein Buch geschrieben, Legitimität, Sicherheit, Autonomie, eine philosophische Analyse der EU-Sicherheitspolitik im Kontext der Digitalisierung. Und da würde ich vielleicht mal anfangen mit der Frage, was ist denn jetzt der aktuelle sicherheitspolitische Ansatz in der EU?
Vielleicht können wir die Frage so beantworten, oder so drehen, dass wir, fragen, welche Verschiebungen finden gerade aktuell statt in der Sicherheitskonzeption oder in dem Sicherheitsansatz, der EU? Und ich finde, die Antwort hat sehr viel mit Digitalisierung zu tun und mit diesen Technologien, die wir eigentlich schon angesprochen haben, weil eigentlich auch im Sicherheitsbereich die Idee da ist, dass man von diesen neuen technischen Möglichkeiten profitieren könnte. Und ganz kurz gesagt, beobachtet meiner Meinung nach gerade in der Europäischen Union eine Verschiebung zu einem risikobasierten Ansatz und zu einem präemptiven Ansatz in der Art und Weise, wie Sicherheit betrieben wird. Ein sehr einleuchtendes Beispiel dafür ist die Fluggastdatensätze-Richtlinie. Das ist eine Richtlinie der EU, die seit 2018 angewendet wird, auch in Deutschland. Sie ist auch bekannt als PNR, Passenger Name Record Directive oder Richtlinie. Und es ist eine Richtlinie, die ermöglicht und sogar vorschreibt, dass die Daten, die Menschen eingeben, wenn sie ein Flugticket buchen oder wenn sie einen Flug eintreten, zum Beispiel bei dem Check-in, dass diese Daten den Behörden weitergeleitet werden. Also in Deutschland werden zum Beispiel diese Daten von den Fluggesellschaften an das BKA weitergeleitet. Also an eine Stelle, die heißen PAU-Stellen, also die eben von den Behörden betrieben werden. Was ist der Punkt? Also zwei Sachen sind sehr wichtig dabei. Also einerseits, das passiert für alle Passagiere. Nicht nur für Passagiere, die schon bekannt sind oder die zum Beispiel schon in irgendwelche behördlichen Datenbanken drin stehen, sondern für alle. Und zwar für alle Passagiere, die einen Flug entweder in die EU buchen von einem außereuropäischen Land oder andersrum von der EU ins nicht-europäischen Ausland fliegen. Und sehr, sehr interessant ist auch, dass die Richtlinie ermöglicht, aber nicht vorschreibt, dass diese Daten auch für die Binnenflüge in der EU analysiert werden. Und alle Staaten, also die EU hat praktisch den Staaten überlassen, ob sie auch diese Option implementieren wollen oder nicht. Und alle Staaten bis auf einen Staat haben sich dafür entschieden. Das heißt, das passiert auch für die Flüge, die innerhalb der EU stattfinden. Und diese Daten, die werden an diese nationalen Einheiten weitergegeben und diese nationalen Stellen machen eine Art Risikoanalyse für alle Passagiere und geben dann ein Ergebnis und die zum Beispiel alle Passagiere als Hochrisiko, niedriges Risiko und so weiter einstuft. Wenn eine Person als eine Person mit einem höheren Risiko eingestuft wird, dann folgen genauere Analysen und dieses Ergebnis muss aber von einem Menschen überprüft werden, bevor diese weiteren Maßnahmen stattfinden. Und ein weiterer Punkt, der wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die Daten, die für diese Risikoanalyse verwendet werden. Und diese Risikoanalyse soll besagen, ob ein Mensch wahrscheinlich in kriminellen Aktivitäten oder in terroristische Aktivitäten verwickelt ist. Die Daten, die dafür verwendet werden, sind überhaupt keine kriminalistischen Daten. Also es sind Daten, die zum Beispiel sagen, wie viel Gepäck ich mit mir trage, wie schwer das Gepäck ist, wie lange ich unterwegs sein werde, wie ich mein Flugticket bezahlt habe, ob ich es zum Beispiel per Kreditkarte oder bar bezahlt habe, wer mit mir fliegt, welcher Sitzplatz habe ich ausgesucht oder ist mir zugeteilt worden. Natürlich Name und Nachname und Adresse, die Adresse der, also die Rechnungsadresse für die Bezahlung der Karte und so weiter, also des Flugtickets und so weiter und so fort. Und wie Sie sehen, sind diese sehr, sehr, wie kann man sagen, also ordinäre Daten, ne? Informationen, die eigentlich an sich gar nichts mit Verhalten zu tun haben, das erlaubt, also das verboten wäre oder wirklich direkt in Verbindung mit kriminellen Aktivitäten stehen sollte. Die Idee, die dahinten steckte, ist aber, dass man durch diese Daten irgendwelche Unregelmäßigkeiten oder andersrum Regelmäßigkeiten aufspüren könnte, die ja, relevant sein könnten für Sicherheitszwecken. Ich mache da auch ein paar Beispiele. Also die Indikatoren oder die Kriterien, die verwendet werden, um diese Kategorisierung durchzuführen, sind eigentlich nicht bekannt. Aber es gibt ein paar Dokumente, die ein paar Hinweise geben, auch Dokumente von der EU selbst. Und zum Beispiel werden da als Beispiele aufgeführt, wenn man zum Beispiel, also wenn es keinen logischen Zusammenhang gibt zwischen dem Gepäck und der Dauer der Reise.
Okay,
wenn ich zum Beispiel einen Hin- und Rückflug für 3 Tage buche und 30 Kilo Gepäck mit mir trage, dann könnte sich die Frage stellen, wofür brauche ich das ganze Gepäck, ne? Und dann ist die Annahme dahinten, dass ich vielleicht gar nicht zurück fliegen würde nach 3 Tagen, sondern zum Beispiel zu einem terroristischen Camp gehen würde, um mich ausbilden zu lassen. Zum Beispiel. Oder auch wenn man bar bezahlt statt mit Kreditkarte, könnte das auch dazu beitragen, dass das Risiko, dass die Risikoeinschätzung eigentlich verändert wird und als höher eingestuft wird. Ein Beispiel, das spezifisch für Deutschland ist, ist zum Beispiel der Flugziel irgendwo in der Türkei ist. Weil, also das hat mit ja, eben Menschen aus Deutschland, die zu den, also zu sogenannten Ausbildungscamp für Terroristinnen fliegen würden. Und obwohl man sozusagen der Gedanke dahinten schon verstehen kann, also obwohl es sozusagen eine Art logische Erklärung dafür gibt, ist es andererseits sehr klar, dass ein solches Kriterium wirklich sehr, sehr schwerwiegende Diskriminierungseffekte haben könnte, ne? Also alle Menschen, die in Deutschland leben und eine Verbindung zur Türkei haben, entweder weil sie einen Migrationshintergrund haben oder weil sie Familie dort haben oder weil sie mit jemandem zusammen sind, der aus der Türkei kommt, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, einfach diese genauere Überprüfungen durch die Behörden zu erfahren, als Menschen, die eben nicht eine solche Verbindung haben. Und man muss dazu auch sagen, eigentlich die Richtlinie verbietet als Risikoindikatoren Merkmale zu nehmen, die direkt mit Herkunft zu tun haben oder mit Religion und so weiter und so fort. Aber es ist genauso wie bei allen anderen Big Data oder KI-Systemen so, dass man diese Merkmale gar nicht explizit als Kriterien nehmen muss, um doch diskriminierende dann Auswirkungen zu haben, weil die eben von anderen Daten, die nicht so explizit damit verbunden sind, doch abgeleitet werden können. Also es ist genau das, was KI-Systeme und Big Data besonders gut machen können, diese Verbindungen herzustellen.
Okay, und wenn ich jetzt für 3 Tage mit 60 Kilo Gepäck bar bezahle und in die Türkei fliege, was ist dann die Reaktion? Also was passiert dann genau, wenn ich jetzt sozusagen hohes Risiko eingestuft werde? Dann muss noch ein Mensch das evaluieren, haben Sie ja gerade gesagt, irgendwie. Mich dann, vermute ich. Und gibt es dann irgendwelche Maßnahmen oder irgendwie, was folgt denn da dann darauf, dass man sozusagen rausgefunden hat, okay, nach diesen Richtlinien haben wir festgestellt, in dem Flug gibt es ein Risiko. Was passiert dann?
Also die Richtlinie besagt, dass es eben genauere Überprüfungen stattfinden sollen. Aber zuerst, wie Sie es gesagt haben, zuerst muss ein Mensch einfach sich diese Situation anschauen und entscheiden, ob tatsächlich so sein soll, dass eben diese genauere Überprüfungen stattfinden sollen. Die Frage ist, was ein Mensch überhaupt nachvollziehen kann. Aber leider ist zurzeit zu wenig darüber bekannt, wie diese Risikobewertung stattfindet, um überhaupt die Frage beantworten zu können, ob es für einen Mensch möglich ist, wirklich diese sogenannte Entscheidung oder Entscheidungsempfehlung, die automatisiert getroffen würde, nachvollziehen und zu schauen, okay, also kann ich diese Entscheidung oder Entscheidungsempfehlung annehmen und soll ich die folgen? der Folgen oder nicht. Das ist das erste Problem. Also man kann jetzt wo, also mit den Kenntnissen, die öffentlich zur Verfügung stehen, kann man das nicht, diese Frage nicht beantworten. Und die andere Frage ist auch, wie viel Spielraum tatsächlich eine Person hat, also die Behörde hat, so eine Entscheidung abzulehnen. Na, wenn schon so eine Bewertung vorliegt, dann ja, wird es sehr schwierig zu sagen, nee, ich stelle es einfach ein und ich verfolge die Spur einfach nicht weiter. Ne? Es ist auch so ein bekanntes Bias, in dem Sinne so eine Verzerrung in unserer Wahrnehmung, dann wenn etwas durch eine Maschine gemacht wird, dass wir ja automatisch denken, das wäre vertrauenswürdiger, als wenn ein Mensch das uns sagt. Ne? Und dann wird es sehr, sehr schwierig, einfach für die einzelnen Beamte die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, nee, diese Entscheidung, die mir das System empfohlen hat, der folge ich einfach nicht. Das heißt also, die menschliche Überprüfung ist vorgesehen, aber es ist die Frage, wie viel das tatsächlich dann bringt.
Ja, ist es nicht vielleicht auch ein Problem, dass wir komplexe und selbstlernende KIs gar nicht mehr so richtig verstehen und evaluieren können, weil sie schon so, also einfach Dinge machen, die wir nicht so zu 100% nachvollziehen können? Das ist ja dann auch Intransparenz oder trägt dazu bei.
Richtig, auf jeden Fall ist das ein Punkt. Ich muss sagen, es ist nicht bekannt, ob und wie viel KI da eine Rolle spielt. Also es kann auch sein, dass diese Kriterien einfach manuell eingegeben werden und dass die Systeme gar keine selbstlernende Verfahren durchziehen, sondern einfach auf diese Kriterien, die manuell eingegeben werden, reagieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr unterschiedlich ist in jedem Staat, ne, in jedem EU-Staat, wie diese nationalen Einheiten funktionieren und welche Systeme sie einsetzen. Das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich je nach Staat. Aber wenn KI, so wie wir sie heute verstehen, ne, also auch mit Einsatz von maschinellem Lernen und so weiter, zum Einsatz kommt, dann ist das auf jeden Fall eine sehr große Fragestellung, die sich da stellt, ob es wie überhaupt möglich ist, das für Menschen nachvollziehbar zu machen, was die KI-Systeme machen. Also es gibt schon Techniken, die im Nachhinein versuchen können zu rekonstruieren, welche Inputdaten zu einer bestimmten Entscheidung geführt haben, aber wirklich reinzuschauen in dem System und zu verstehen, welche Entscheidungsregelungen und so weiter das System verwendet hat. Das kann ein Mensch nicht.
Also was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, ist, wie diese Maßnahmen, diese Sammlung der Daten, der Fluggastdaten gerechtfertigt wird. Also weil im Endeffekt werden dann ja auch alle Passagiere verdächtigt und gecheckt, ob es da einen Verdacht geben muss. So, und wie legitimiert dann die EU diese Entscheidung, okay, wir sammeln aber trotzdem all diese Daten und werten die dann nach unseren Kriterien hinaus?
Man muss sagen, die Geschichte der Fluggastdatensätze-Richtlinie ist überhaupt keine einfache Geschichte. Also schon 2007 hatte die EU-Kommission versucht, eine europäische gemeinsame Regelung für die Verwendung dieser Daten einzuführen, auf dem Muster oder auf dem Modell basierend, das schon mit dem USA verwendet wurde. Also es gibt eigentlich schon seit 2004 ein ähnliches Abkommen mit den USA. Und die EU-Kommission hat gesagt, okay, das wollen wir auch in der EU, hat es schon 2007 versucht. Es gab verschiedene Anläufe von der EU-Kommission und schließlich hatte das EU-Parlament 2013 gesagt, nee, das wollen wir nicht. Die Risiken für die Grundrechte sind zu groß, wir wollen es nicht. Dann kamen 2015 die Anschläge in Paris. Plötzlich war es doch möglich. Plötzlich stimmte das EU-Parlament doch zu. Das heißt, also eigentlich diese Verabschiedung der Richtlinie hat unter dem Einfluss von diesen Terroranschlägen stattgefunden, obwohl eigentlich also die wahrscheinlich sowieso nicht durch eine PNR-Regelung hätten verhindert werden können, aber es war einfach so eine andere Stimmung da. Dazu muss man aber auch sagen, dass das Europäische Gerichtshof, dass der Europäische Gerichtshof schon 2015 ein Abkommen mit Kanada für ungültig erklärt hatte, also so ein PNR-Abkommen mit Kanada. Und hatte das also für nichtig erklärt, weil manche von den Artikeln von diesem Abkommen gegen Grundrechte der EU verstoßen. Und dann war auch die Frage offen, okay, wie viel von dem, was der EuGH in diesem Fall entschieden hat, taugt auch für die Fluggastdatensätze-Richtlinie? Und es war eigentlich nicht ganz geklärt. Und jetzt gibt es Ersuchen beim EuGH, um über die Vereinbarkeit der Richtlinie mit Grundrechten der EU zu entscheiden. Das heißt, eigentlich ist die Frage der Legitimität noch sehr, sehr offen, ne? Also die Frage, ob überhaupt sowas legitimiert werden kann, steht noch offen. Die Kommission, das Parlament und der Rat der EU haben es jetzt so entschieden, dass es doch zulässig ist, aber sozusagen die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen und dass der EuGH wird auch noch darüber entscheiden. Das heißt, obwohl eigentlich die Richtlinie schon in Kraft ist und schon verabschiedet wurde, ist diese Frage der Legitimität nicht so ganz geklärt. Und natürlich sagt die EU-Kommission, das ist doch wichtig und wir brauchen die für Sicherheitszwecken und insbesondere um potenzielle Verdächtige zu identifizieren, bevor sie überhaupt auffallen. Ne, das war wirklich der entscheidende Punkt von dieser Richtlinie. Wirklich diese noch nicht bekannten Verdächtige zu identifizieren. Das ist natürlich eine große Umwandlung, ne, in der Idee, wie wir Sicherheit überhaupt verstehen. Auf der anderen Seite aber stehen natürlich das Recht auf Privatsphäre ganz in den Vordergrund, den Datenschutz ganz in den Vordergrund und auch überhaupt die Verhältnismäßigkeit. Ne? Ist es überhaupt verhältnismäßig, wie Sie auch schon gefragt haben, alle Passagiere einfach eine solche Bewertung zu unterziehen, wenn sie überhaupt nicht auffällig geworden sind. Genau, das ist die große Frage, die noch offen steht.
Ja, ja, ich finde das aber auch schon echt ein bisschen beunruhigend, wenn sowas, was noch gar nicht so zu 100% evaluiert wurde und wo es eigentlich noch unsicher ist, ob das überhaupt legitimiert ist, diese Maßnahmen, dass das dann in der EU aber trotzdem alles schon so stattfindet.
Also. Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt und auf jeden Fall sind diese institutionellen Kontrollmechanismen forciert worden in der Geschichte, also wie diese Richtlinie durchgesetzt wurde. Da haben tatsächlich aus verschiedenen Gründen diese Kontrollmechanismen nicht so wirklich gut funktioniert, wie es sein sollte. Das hat ein bisschen mit institutionellen Veränderungen innerhalb der EU, ne, weil auch diese Rolle der Parlamente erst später wirklich verstärkt wurde, auch die Datenschutzgrundverordnung und das Äquivalent für die Sicherheitsbehörde wird auch erst 2016 eingeführt, eigentlich gleichzeitig mit dieser Richtlinie. Das heißt also, viel war auch noch im Entstehen oder am sich verändern bei diesen Kontrollmechanismen und auch bei dem Schutz der Grundrechte in der EU, aber diese Kontrollmechanismen haben tatsächlich nicht so gut funktioniert, wie man sich wünschen würde. Und auch die nachträgliche Kontrolle ist leider nicht so gut, wie wir es gerne hätten. Weil zum Beispiel da hat, also 2020 hat die EU-Kommission einen Bericht veröffentlicht, das eigentlich auch schon von der Richtlinie vorgeschrieben wird, in dem die ersten 2 Jahre der Umsetzung der Richtlinie evaluiert werden sollten. Und da sagt die EU-Kommission, dass eigentlich die Richtlinie ziemlich erfolgreich war, aber da werden die Daten, also die wichtigsten Daten dafür gar nicht geliefert. Zum Beispiel findet man in dem Bericht gar keine Angaben über die falschen positiven und die falschen negativen. Das heißt also, die Quoten der Menschen, die fälschlicherweise verdächtig wurden, ne, und diese eingehenden Kontrollen durchgeführt, für den diese Kontrollen durchgeführt würden, es wird gar nicht gesagt, ne, wie viel fehlerhaft das System ist. Und andersrum wird auch nicht gesagt, das ist vielleicht auch schwieriger rauszufinden, aber da stehen auch überhaupt keine Daten da drin, wie viele echten Terroristinnen oder Menschen, die wirklich was Kriminelles vorhaben, die also eigentlich gar nicht identifiziert würden durch diese Maßnahmen. Von daher also kann man sich ruhig wünschen, dass auch diese nachträglichen Kontrollen ein bisschen stringenter werden, sodass man wirklich auch unabhängig evaluieren kann, ob überhaupt diese Maßnahmen nötig sind und zielführend sind.
Ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um nochmal jetzt anzusetzen, weil mich würde noch interessieren, wie da jetzt Ihr Blick in die Zukunft vielleicht auch ist, was künstliche Intelligenzen angeht. Ob Sie da jetzt eher besorgt oder vielleicht ein bisschen euphorisch in die Zukunft blicken, vielleicht auch in Bezug auf jetzt die neue Regierung in Deutschland mit der Ampelkoalition, ob Sie sich da vielleicht auch einen besseren Umgang oder eine bessere ethische Evaluierung genau von solchen Fragen wünschen oder erhoffen?
Also ich würde sagen, weder noch. Also ich gucke weder besorgt noch euphorisch in die Zukunft. Ich sehe in beiden Richtungen ja Ansatzpunkte. Also es gibt schon bestimmte Entwicklungen, die eher besorgniserregend sind und andere, die einem auch ein bisschen optimistischer einstimmen können. Und natürlich, also diese Richtlinie war für mich auf jeden Fall so ein Durchbruch und für 2022 sollte auch ein neueres System in Betrieb kommen, dieses ETIAS-System, also European Travel Information and Authorization System. Das eigentlich das Konzept von der PNR-Richtlinie noch erweitert. Ne, für alle Menschen, die in die EU kommen wollen und eigentlich kein Visum benötigen. Also da wird auch so eine Risikoeinschätzung einführen. Von daher kann man einerseits sehen, dass bestimmte ja, Tendenzen sich vielleicht verstärken könnten. Andererseits gibt es auch positive Signale. Zum Beispiel auf EU-Ebene hat jetzt sich das EU-Parlament oder manche Abgeordnete vom EU-Parlament haben ein Verfahren angestoßen, um bestimmte Verwendungen von KI-Technologien zu verbieten. Zum Beispiel Verwendungen, die so in Richtung Social Scoring gehen könnten. Also genau Systeme, die Vertrauenswürdigkeit von BürgerInnen einschätzen sollten. Und es gibt auch einen Gesetzentwurf, das sogenannte Artificial Intelligence Act. Es ist immer noch ein Vorschlag von der EU, aber da gibt es auch bestimmte Technologien, die eigentlich komplett verboten oder Technologieverwendungen, die komplett verboten werden sollten. Und dazu gehören eben auch nochmal so Social Scoring oder auch großflächige Gesichtserkennungssysteme. Und ich denke, also es gibt wirklich auch, ja, Anzeichen, die einem ein bisschen hoffnungsvoller abstimmen könnten. Ja, alles hängt davon ab, ja, was für konkrete Entscheidungen dann entschieden werden. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass auch diese Debatten geführt werden und auch nicht nur in den Expertinnenkreisen, sondern auch wirklich breiter in der Presse, in öffentlichen Debatten, in solche Podcasts wie das hier jetzt. Von daher denke ich, also es wird, die KI wird so sein, wie wir sie machen werden. Also es hängt davon ab, was wir daraus machen werden.
Das ist doch ein schöner Abschluss für unser Gespräch heute. Also ich bin gespannt auch, was da jetzt noch passieren wird. Hoffe natürlich auch, dass es da jetzt in Zukunft Entscheidungen gibt, die unsere Grundrechte weiterhin sichern. Und bedanke mich dann jetzt erstmal einfach für das sehr interessante und spannende Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen heute zu sprechen über das Thema.
Vielen Dank und ja, vielen Dank Ihnen auch für die Einladung zu diesem Gespräch und einen schönen Tag noch.
Danke gleichfalls.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun B ist ein Podcast des KIM Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.